Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Miriam Laser.
Schön, dass Sie Zeit für Mission haben, Miriam Laser. Wir sehen uns, wie jetzt schon üblich, am Bildschirm. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet, weil Corona immer noch draußen unterwegs ist. Sie sitzen jetzt gerade wo?
Ja, schönen guten Morgen, Frau Dutz. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich sitze gerade in meinem heimischen Arbeitszimmer im Homeoffice und verbringe zurzeit viel Zeit hier, weil wir eben alle nicht so richtig im Büro arbeiten können. Mein Homeoffice ist in Hermannsburg, so im Dreieck zwischen Hannover, Braunschweig, Hamburg. Wenn man da so Linien ziehen würde, ist das ziemlich in der Mitte, ein kleines 10.000-Seelen-Dorf.
Dort leben Sie, weil Sie dort auch arbeiten bei einer Institution, die da schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten ist.
Ich arbeite beim Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Niedersachsen und bin dort seit 2017 Abteilungsleitung und leite die Abteilung Internationale Kirchliche Zusammenarbeit. Ja, wie das so ist, zieht man dann eben auch aus einem großstädtischen Kontext in das kleine Dorf. Und ich muss sagen, in Corona-Zeiten war das ein großer Gewinn, zwischen vielen Bäumen immer unterwegs sein zu können. Das war ganz herrlich.
Ich bedauere es ja außerordentlich, dass wir uns nicht in Wirklichkeit sehen können, denn dann könnte ich Ihnen was von meinem Tee anbieten. Was haben Sie sich denn zu trinken mitgebracht?
Ich habe hier eine Tasse Tulsi-Tee. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist indisches Basilikum und das gehört so zu meinen Standardgetränken, die ich ja in langen Homeoffice-Tagen gerne als ganze Teekanne hier bei mir habe.
Ich habe noch nie diesen Namen gehört. Haben Sie denn besondere Beziehungen nach Indien?
Nein, überhaupt nicht, aber das ist irgendwie trotzdem ein sehr leckerer Tee.
Sie sind jetzt keine Pastorin, so viel ich weiß. Was haben Sie denn mal studiert?
Ja, das ist richtig. Also ich bin von Beruf Soziologin, Schwerpunkt Entwicklungspolitik studiert und ganz viel Wirtschaftssoziologie gemacht, vor allen Dingen an der Fakultät für Soziologie in Bielefeld. Ja, obwohl ich Soziologin bin, hat das Thema Sprachen mich auch schon früher viel begleitet, da ich schon als Kind mit vielen Sprachen in unterschiedlichen Ländern mich auseinandersetze. Musste. Durch die Berufstätigkeit meines Vaters sind wir in verschiedenen Orten groß geworden, meine Geschwister und ich. Und dadurch habe ich das am eigenen Körper erfahren, sozusagen. Wie ist das, wenn man eben nicht nur die Sprache nicht spricht, sondern auch zum Beispiel durch kulturelle Settings, die vollkommen anders sind, zum Beispiel in einem Land wie Burkina Faso, wo ich einmal gelebt habe, wo andere Körpersprache, andere Codes in der ganzen Kommunikation da sind. Und insofern ist das ein Thema, was mir schon sehr lange sehr bewusst ist.
Sie haben gerade was Wichtiges angesprochen. Sie haben mitten in Afrika gelebt. Gibt es denn dort die gleichen Bewegungen mit dem Kopf, um Ja und Nein zu sagen? Also nicken, wenn man zustimmt und Kopfschütteln, wenn man Nein sagt?
Das kann man so pauschal für ganz Afrika, kann ich das gar nicht beantworten. Es gibt Kulturen, in denen ich war, in denen das so ist, wie ich das auch aus Norddeutschland kenne, dass man nickt, wenn man Ja sagt, aber das ist je nach Kultur, es gibt so viel Kulturen dort, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, ob das überall so ist. Aber dort, wo ich war, war das so.
Sie konnten schon mal, wenn Sie irgendetwas angeboten gekriegt haben als Kind, zustimmen, sagen, ja, ich möchte es, indem Sie mit dem Kopf genickt haben oder nein, ich möchte es lieber nicht und den Kopf dann geschüttelt haben.
Genau, genau. Weil man ist dann natürlich reduziert auf so eine ganz grundlegende Kommunikation der Gestik. Als Kind bin ich mit der Muttersprache Deutsch groß geworden und dann kam eben als Lingua Franca Französisch dazu und lokale Sprachen oder später im anderen Kontext Äthiopiens eben auch diverse andere Sprachen. Und ich bin nicht so eine schnelle Sprachlernerin. Also ich habe ganz gut Englisch gelernt und komme damit klar und Französisch so lala. Man braucht viel Zeit auch. Notfalls braucht man auch Menschen, die einem übersetzen. Nicht nur die Sprache übersetzen, sondern eben auch übersetzen, was heißt denn das, was wir mal gegenüber dort gerade erzählt. Also diese kulturelle Übersetzung machen. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube manchmal, dass durch dieses Aufwachsen bei mir einfach auch diese wahnsinnige Neugier geweckt war, dann eben Soziologie zu studieren und nochmal mehr reinzuschauen in solche Kontexte, wo jetzt nicht nur die gesprochene Sprache in der Soziologie natürlich eine Rolle spielt, sondern ganz viele soziale Zusammenhänge. Aber das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja, so ist das eins meiner Themen geblieben.
Ein Punkt, der ja bei Sprache auch immer noch eine große Rolle spielt, das sind so Verklausulierungen, die je nach Kultur unterschiedlich sind. Wenn ich Ihnen jetzt, wenn wir jetzt zusammensäßen, einen Kaffee anböten, könnten Sie sagen, ach Freddy, lass stecken, ich trinke lieber meinen Tee, den ich mitgebracht habe. In anderen Kulturen, würden Sie nie im Leben etwas ablehnen, was eine Gastgeberin Ihnen anbietet. Gibt es denn da noch so mehr Beispiele, die so in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich gehandhabt werden?
Das fängt an mit Begrüßungsritualen. Jetzt in der Corona-Zeit merken wir das, da geben auch wir uns die Hand nicht mehr. Das ist in manchen Kulturen eben nicht üblich. Die Fragen nach Alter. Es gibt eben durchaus kulturelle Kontexten, wo zwischen Jung und Alt Regeln entwickelt wurden, wie man sich im Miteinander verhält, zwischen den Geschlechtern. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Feld und ich glaube, man muss da, um sinnvoll zu antworten, immer in einzelne Kulturen reinzoomen und mal zu gucken, was hat man da erlebt. Und auch da kommt es ja immer darauf an, mit welchen Menschen habe ich es zu tun? Ist das also jemand mit einem Bildungshintergrund oder eben nicht? Und je nachdem begegnen mir einfach auch sehr, sehr verschiedene Dinge. Und ich fand, also beim Überlegen zu dem Thema, zu dem Sie mich heute eingeladen haben, habe ich gedacht, naja, wenn man im deutschen Kontext schon anfängt, ist das ja sehr spannend. Also ich fand den Sprung von einer, also ich hatte lange Jahre eine Stelle als Dozentin einer Fakultät für Soziologie in Bielefeld im Forschungsschwerpunkt Transnationalisierung und Entwicklung. Und da hat man ja auch eine Fachsprache. Und gerade SoziologInnen sind ja häufig auch sehr darauf bedacht, gerade wegen ihrem Thema, wo viele anscheinend mitreden können, eine sehr distinguierte, besondere Fachsprache zu pflegen, sag ich mal so. Und das ist natürlich an für sich schon so eine Subkultur, die nicht allen zugänglich ist. Und zum Glück gibt es seit vielen Jahren ja diese Haltung, auch niederschwelliger Wissenschaft zu vermitteln. Und das ist zum Beispiel in Ländern wie Frankreich schon viel früher in der Soziologie passiert. Also wo das etabliert wurde, dass man faszinierende Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern einfach in Tageszeitungen fand. Das fand ich vor vielen Jahrzehnten schon spannend, als Studentin zu sehen. Inzwischen gibt's das bei uns auch. Aber aus dieser einen Blase kommt, dann in ein kirchliches Arbeitsfeld zu wechseln, wurde mir nochmal sehr klar, ich brauche gar nicht so weit wegzugehen in einen anderen, sagen wir mal, internationalen kulturellen Kontext. Die Kulturen bei uns oder die vielen Subkulturen, Milieus und Bereiche, in denen sich bestimmte Sprachen etablieren, die haben wir hier genauso. Und das ist mir sehr deutlich geworden, als ich in ein kirchliches Arbeitsfeld gewechselt habe.
Sie haben gerade beschrieben, dass es Fachsprachen gibt, die unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Berufe haben. Wenn zwei Schreiner miteinander reden, dann können die anders miteinander kommunizieren, als wenn sie mir oder vielleicht Ihnen als Laien erklären, was da jetzt gehobelt, geschraubt und gebohrt werden muss. Aber bei Kirche besteht ja der Anspruch, dass das hauptamtliche Personal, teilweise auch das ehrenamtliche Personal, mit, ich sage jetzt mal, theologischen Laien spricht. Allerdings in vielen Fällen in einer Sprache, sagen wir es mal vorsichtig, ein bisschen unmodern ist. Das hat auf der einen Seite für die Insider schon ein Flair, dass man eben bestimmte Formulierungen als kirchlich, als christlich, womöglich sogar als biblisch identifiziert. Auf der anderen Seite sagt es aber klar für diejenigen, die es nicht verstehen, du gehörst nicht zu uns, du bist draußen. Und wir erleben das ja im Gottesdienst ganz extrem, dass da Formulierungen gebraucht werden in dem Gespräch, also es ist ja gar kein Gespräch, in den Formeln, die der Pastor, die Pastorin sagt und die Gemeinde dann antwortet, aber das geht ja auch in anderen Facetten des gemeindlichen Lebens so. Haben Sie denn, und ich weiß, es ist jetzt ganz dumm zu fragen, haben Sie denn ein Rezept, wie Pastoren und Pastorinnen leichter mit Menschen kommunizieren können, die nicht täglich Bibel lesen, die nicht täglich die Losungen lesen, die nicht jeden Sonntag in der Kirche sind, aber trotzdem an dem Thema Christentum interessiert sind?
Naja, das ist natürlich eine gefährliche Frage, die Sie mir stellen. Und natürlich habe ich kein fertiges Rezept. Aber ich meine, die Frage ist ja, wie man sich da so ein bisschen rantasten kann. Und in diesem Wechsel zwischen Theologen und oder TheologInnen und Nicht-TheologInnen ist das natürlich erstmal spannend, was für ein Weltbild damit vermittelt wird. Eine Grundhaltung, die für mich dazugehört, ist eigentlich das Urchristliche. Die christliche Botschaft ist ja quasi allumfassend gedacht. Sie sollte für jeden Menschen verständlich sein und rüberkommen. Und ich glaube, das ist sozusagen die große Überschrift, der rote Faden, den ich da mit reindenken würde. Und dann ist halt die Frage, wie kann man das konkret umsetzen? Und ich glaube, das ist irgendwie sehr menschentypisch, dass Sprachen soziale Identität schaffen für die, die sie teilen. Das heißt, es schafft Sicherheit, man bewegt sich in einem Rahmen, wo man sich wohlfühlt, und allein so Begriffe wir bei Kirchens, die bei mir ja grammatikalisch schon mal schief reinlaufen, das gibt in bestimmten Kreisen Sicherheit. Genauso wie natürlich in allen Kulturen der Welt Rituale auch dazu da sind, Sicherheit zu schaffen und ein Zuordnungssystem, in dem man sich bewegen kann. Und so sind natürlich auch Gottesdienste mit den da vorhandenen liturgischen Elementen und so haben ihren Sinn und sind nicht per se falsch oder zu kritisieren. Aber die Frage ist natürlich, mit dem Anspruch für alle da zu sein, was müsste denn passieren? Und ich glaube, es fängt an mit dieser Grundhaltung, diesen Blick überhaupt einzunehmen. Wie sieht denn das jemand, der das gar nicht kennt? Und diese Fragen zu stellen und sich mit Menschen auseinandersetzen, die eben vielleicht nicht immer in diesem muckeligen Sicherheitssystem sich wohlfühlen, sondern Menschen, die das befremdlich finden, mal dazu zu hören, warum denn eigentlich und was bräuchten die, damit es für sie anders wird. Und ich meine, dann hat man schnell diese Fragen auf dem Tablett, sind wir dann noch erkennbar und solche Dinge. Also ich hätte da nicht so Angst vor, nicht mehr erkennbar zu sein als Kirchenlandschaft, sondern ich denke einfach, dass so dieser Dialog eine Grundvoraussetzung sein muss, um mit Fremdem umzugehen. Denn Fremdes gibt es ja fast überall. Also ich bin ja auch fast überall Fremde. Und nur indem ich mich dem aussetze und indem ich Fragen stelle und indem ich höre und nicht nur deute und für andere den Rahmen setze, glaube ich, kann man sich an dieses Thema ranrobben. Und Sie hören das vielleicht ein bisschen an der Antwort, das ist natürlich mühselig. Da brauche ich Zeit für und das fühlt sich vielleicht auch nicht immer richtig an. Also weil es für mich ja auch fremd ist zu hören, was jemand anders eigentlich für Bedarfe hat oder für Gefühle bei Dingen, die er oder sie da erlebt. Ja, ich glaube, da lässt man sich dann schnell ein auf, ja, womöglich auch einige Konflikte und dann wird es unbequem.
Es gibt ja nun schon seit mindestens 50 Jahren verschiedene Gottesdienstformen, Jugendgottesdienste, Familiengottesdienste, Krabbelgottesdienste, Frauengottesdienste, Männergottesdienste. Ich muss sie ja jetzt hier nicht alle aufzählen. Das ist das eine, dass man Formen sucht, die für bestimmte Gruppen, ich sage jetzt mal, passen. Auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch Begriffe, mit denen in der Kirche umgegangen wird. Schuld, Vergebung. Das sind ja Konzepte, hinter denen oder in denen ein, ich sage jetzt mal, theologisches Konstrukt steht, was sich so ja für Außenstehende gar nicht ergibt. Diese Konstrukte, mit denen in der Kirche umgegangen wird, können die denn kurz und knapp erklärt werden, damit man weiß, wenn im Gottesdienst von Sündenvergebung die Rede ist, von Schuld anerkennen. Jesus hat unsere Schuld getragen. Haben Sie da Überlegungen angestellt?
Natürlich kann man immer jetzt, ich sag mal so rein lexikonartig erklären, was ist Schuld? Und man kann auch in einem historischen biblischen Kontext erläutern, wie ist der Schuldbegriff oder Schambegriff oder welcher auch immer entstanden. Aber auch hier, glaube ich, gilt, ich antworte Ihnen da als Soziologin drauf, das gehört immer eingeordnet. Also das gehört in einen bestimmten Raum, eine bestimmte Zeit. Und ich glaube, man muss gerade bei diesen Begriffen, die Sie genannt haben, bedenken, dass sie über die Geschichte hinweg so aufgeladen wurden mit ganz unterschiedlichen Konzepten, dass man sie eigentlich fast nicht mehr lesen kann, ohne die Machtsysteme, die dahinter stecken, auch mit in den Blick zu nehmen. Ja, das ist natürlich höchst spannend, weil man dann eben gar nicht mehr so einfach sagen kann, was ist denn damit gemeint? Und ich glaube, das ist schon ein ganz hilfreicher Ansatz, wenn man also diese Niederschwelligkeit zum Beispiel in Ansprachen an Menschen, sei das Gottesdienst oder was anderes, sich anschaut, dass man dann versucht, komplexe Systeme auch nochmal zu erläutern und in ein paar Sätzen das versucht einzuordnen. Dazu gehört aber eben eigentlich noch mehr. Und das kann man sicher in solchen Formaten nicht so einfach machen, weil da will keiner eine ausführliche Analyse dazu dann hören und dann fehlt die Zeit. Ich finde, dass das unbedingt geschehen sollte. Also weil ein Machtsystem dahinter und wie Kirchen das zum Teil ja auch genutzt haben, um ein patriarchales System zum Beispiel über Jahrhunderte aufrechtzuerhalten. Ja, das finde ich schon sehr bedeutungsvoll. Und also da gehört sich, dass man ordentlich hinschaut. Aber ich kann da nicht mit schnellen Lösungen aufwarten, würde ich sagen.
dreht sich denn bei den Konflikten in der Kirche, die durch diese Sprache entstehen, die extrem männlich orientiert ist, entwickeln sich daraus Problemfelder, die jetzt uns, und mit uns meine ich jetzt uns Christinnen und Christen, sozusagen in den Rücken fallen, dass durch diese Systeme, die geschaffen worden sind, durch diese männlich dominierte Sprache, die die Kirche immer gepflegt hat, dass das jetzt für viele Menschen abstoßend ist, sich in Kirche engagieren zu wollen.
Also das ist sicher ein entscheidender Faktor, aber sicher nicht der einzige. Also ich glaube, das Entscheidende bei dem Aspekt, den Sie hier ansprechen, das ist, dass hinter einer lang eingeübten Art, etwas zu vermitteln, eben auch Strukturen stehen, die das gefestigt haben über Jahrhunderte. Und diese Strukturen zu verändern, in irgendeine andere Form zu transformieren, das ist anspruchsvoll und das dauert Zeit. In diesem Sinne, denke ich, ist das wichtig, genau dahin zu schauen. Sie haben jetzt abgehoben auf Menschen, die gar nicht erst in kirchliche Settings mehr kommen wollen, dass das abstoßend wirkt. Die haben natürlich auch nicht die Vision, wenn ich so weit weg bin, dass ich an Kirchenstrukturen das ändern will. Also das ist ja eher ein Appell an Menschen in kirchlichen Strukturen, das System von innen heraus zu ändern und das ernst zu nehmen, dass andere Menschen genau hier eben gar nicht so viel ändern können, außer dass sie sagen, da mache ich nicht mit. Also das sind wir im kirchlichen System, die hier auch ein To-Do haben. Ich glaube, wir sollten uns da durchaus rantrauen. Und es fängt bei der Sprache an. Und ich glaube, Sprache ist immer sehr, sehr wirkmächtig. Ich glaube, es geht eben weiter in den Dingen, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, wer in welchen Gremien sitzt, wie die ganzen Strukturen aufgebaut sind etc., wer was zu sagen hat und wer über wen urteilt. Ich finde das ja schon mal an für sich ein grandioses System, dass wir eine synodale Struktur haben. Das ist also eine Struktur, in der Menschen aus den Kirchen beteiligt werden, um ja an Entscheidungsprozessen, an Themensetzungen etc. mitwirken zu können. Das ist ja an für sich wahnsinnig demokratisch und in dem Sinne auch aus meiner Sicht sehr fortschrittlich. Und gleichzeitig gibt es ein klares Verfahren, wie diese Menschen dahin gewählt werden können. Und von ganz weit weg drauf geguckt, ist das natürlich auch wieder eine Subkultur für sich, also weil das über Gemeindesettings strukturiert wird, über sowieso schon Engagierte, sage ich mal, sehr verkürzt. Und da gibt es sicher Ausnahmen, aber so das Gros trifft das, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ganz schnell passiert es, dass man über Menschen redet und nicht mit Menschen. Ich finde, das ist so ein Knackpunkt, wo ich persönlich ansetzen würde. Also wo kriege ich denn die Gruppen, mit denen man sich beschäftigen möchte? Sei es mehr Frauen hinein, sei es Jugend. Wir reden alle von der Jugend und da muss sie eben selber für sich sprechen dürfen. Ne? Und nicht wir als Erwachsene überlegen uns, was die Jugend wohl toll finden könnte. Und sowas gibt es ja auch schon in den Bereichen, die ich gerade nenne. Aber es gibt ganz, ganz viele Subkulturen im deutschen Kontext, die durchaus, glaube ich, kirchenaffin wären, die Themen teilen, die ähnliche Anliegen haben, auch wenn sie aus einem weltlichen Kontext kommen und die nicht gefragt werden und deren Perspektiven man gar nicht so einbindet. Und meine Hoffnung ist, dass in so Transformationsprozessen, in die sich die Kirchen ja durchaus jetzt begeben, dass da solche Beteiligungskulturen entstehen können.
Sie sprechen gerade von Ihren Hoffnungen. Was ist denn Ihre Mission, Frau Laser?
Meine Mission? Würde ich als Miss Undercover antworten. Ich weiß nicht, ob Sie diesen lustigen Film kennen, würde ich sagen, der Weltfrieden. Aber also ich glaube, meine Mission ist, mich weiter überraschen zu lassen von den Menschen, neugierig zu sein, und mich leitet bei all dem ein christliches Menschenbild, das sich eben an einem Leben in Würde orientiert.
Frau Laser, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission, ob Sie jetzt undercover unterwegs sind oder ganz sichtbar für alle. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, bleiben Sie behütet, bis zu einem nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank auch meinerseits.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.